auch an alte Narrative oder ältere Narrative, die jetzt von der Linken jetzt eher nicht so berghart werden, gerade so GewerkschafterInnenarbeit eben. Das ist, glaube ich, eine bewusste Entscheidung, die wir dann auch mit sozusagen dieser Frage als Symbol im Hintergrund auch fällen. Also wir erzählen gezielt die Geschichte eben von ArbeiterInnen und wir möchten antifaschistische und antikapitalistische Lieder singen. Und das ist, glaube ich, ein bisschen das, was sowohl Eisner als auch Eisler dann vielleicht auch tun würden, so im übertragenen Sinne.
Was wären denn Beispiele jetzt auf der Playlist von dem Album für diese ja eigentlich schon bekannten Lieder, die ihr nochmal aufleben lassen wollt?
Also zum einen wird wahrscheinlich auch auffallen, dass wir einige Songs drauf haben, die eher christlich-religiös angehaucht sind. Also zum Beispiel Ain't No Grave.
Ja. Ich habe es als komplett metaphorisch gesehen. Also ich habe es jetzt gar nicht christlich gehört, aber...
Auch Wayfaring Stranger.
Und Wayfaring Stranger auch, ja. Ja gut, aber ich meine, die kommen ja aus einer so christlich-religiösen Tradition. Und sie reflektieren ja die Lebensumstände von Menschen, die in Verhältnissen leben, in denen sie jetzt keinen Ausweg sehen, außer vielleicht eben das Jenseitige. So. Beziehungsweise, also in Ain't No Grave, selbst das Grab wird mich nicht festhalten, dann zu Jesus und Gott ins Jenseits zu gehen, dort dann eine bessere Welt zu sehen und nicht im Hier und Jetzt. Da spiegelt sich eine Sehnsucht nach einem besseren Leben wider, das in den zeitgenössischen Verhältnissen eben nicht gesehen werden konnte. Und bieten zunächst einmal... unserer Meinung nach ist, würde ich mal sagen, irgendwie ist keine emanzipatorische Perspektive. Aber sie reflektieren das Leid der Verhältnisse der Menschen in dieser Zeit. Und insofern würde ich die sozusagen auch in dieses linke Liedgut irgendwo mit einbetten.
Auf jeden Fall. Also ich meine, wir haben natürlich, wir haben jetzt zum Beispiel, wir spielen super gerne den Union Song oder wir spielen auch unseren eigenen No Border Song und das sind natürlich so direkte politische Botschaften, also wir finden Grenzen blöd und tödlich und sollten deswegen auf solche haben. Aber dann gibt es auch so indirekte, zum Beispiel Another Song hat jetzt eigentlich nur so ein bisschen die Liedzeile und dann schreibe ich ein Lied und dann werfe ich es weg und das ist aber auch so ein bisschen in dem Sinne politisch, weil es einfach auch da so ein bisschen darum geht. Und es geht überhaupt nicht darum, eine perfektionistische Leistung zu erbringen oder was zu machen, sondern einfach auch so ein bisschen sich in diesen Widersprüchen und dieser Leistungsgesellschaft so zu verstricken und einen kreativen Output zu wollen, aber halt auch nicht darüber so perfektionistisch zu sein. Ich glaube, was wir da zusammengestellt haben, sind halt verschiedene Lieder, die so verschiedene Aspekte und verschiedene Themen und verschiedene Widersprüche so zusammenbringen, aus verschiedenen Zeiten vielleicht auch. Also...
Ja, ich glaube, tatsächlich haben wir gar kein Gewerkschaftslied auf diesem Album, wenn ich mich nicht irre. Die spielen wir immer nur live. Wir haben keins davon aufgenommen, oder?
Ich glaube nicht. Es sei denn, FUN könnte als Gewerkschaft...
aufgesprungen.
Das stimmt, ja. Aber das sind auch eher neuere Überlegungen, ne, mit der GewerkschafterInnenarbeit. Einfach, weil wir alle drei da auch... da jetzt relativ neu und so aktivistisch mehr oder weniger dafür entschieden haben, sowas zu tun.
Kommt das zweite Album.
Ja, also wir müssen auch sagen, GewerkschafterInnen-Album.
Die Songs waren schon da, aber wir haben dieses Album letzten Sommer aufgenommen und haben tatsächlich jetzt so lange gebraucht. Eigentlich sollte es dieses Frühjahr rauskommen, dann ist Corona nochmal dazwischen gekommen. Ich glaube, wir sind inzwischen auch an einem anderen Punkt als wir das aufgenommen haben.
Ja, das ist ja häufig so, jetzt durch diese tote Zeit, die letzten 6 Monate des Bands, halt, dass sich eine Veröffentlichung einfach verzögert hat und dann aber auch gar nicht mehr so zeitgemäß war oder zumindest für die Künstlerin dann nicht mehr so nah an dem, wie sie es eigentlich gedacht hätte, geplant hätte mit der Veröffentlichung. Also ist es bei euch auch so, dass ihr denkt so, oh, eigentlich ist das Album ja auch schon Schnee von gestern und wir sind schon mittendrin im neuen Material?
So und so. Also ich glaube schon ein Stück weit. Also wir arbeiten mittlerweile, glaube ich, an anderen Liedern. Aber das ist ja, glaube ich, auch ein bisschen normal. Das ist ja, wir sind ja auch alle drei WissenschaftlerInnen. Das ist echt ein bisschen peinlich. Wir sind uns so ähnlich. Manchmal verwechseln wir uns gegenseitig. Manchmal denke ich, ich wär Banjo-Spielerin und würde Steffen heißen. nein, aber wir sind ja alle drei auch WissenschaftlerInnen. Und das ist ja eben auch so, bis so ein Paper mal veröffentlicht ist, ist man eigentlich selber schon gedanklich an einem ganz anderen Punkt so angekommen. Das dauert einfach, bis sowas publiziert ist. Und ich finde das auch überhaupt nicht schlimm. Es muss ja nicht immer so brandaktuell sein. Also das ist ja auch so ein bisschen ein Aspekt in dieser komischen Leistungsgesellschaft, dass man immer den Eindruck hat, so am Zahn der Zeit oder halt sozusagen halt ausrangiert oder so. Sondern ich glaube, also diese Traditionals, die wir auch aufgenommen haben, die sind ja tatsächlich so alt, dass man nicht mehr genau weiß, wann sie überhaupt entstanden sind, wer sie geschrieben hat. Und so ein bisschen, es sind auch unsere Lieder außer Zeit gefallen, würde ich jetzt denken. Also bis jetzt gibt es ja zum Beispiel noch Grenzen, leider.
Ja, genau. Deswegen würde ich auch gleichzeitig sagen, das Album reflektiert jetzt vielleicht nicht unseren momentanen Impetus vielleicht. Aber sie haben insofern vielleicht etwas Zeitloses, beziehungsweise treffen andererseits einen Zeitkern, als dass sie eben linke Folk-Music reaktivieren wollen und vielleicht so die Begleitmusik für eine emanzipatorische Bewegung sein könnten.
Hoffen wir zumindest. Deswegen haben wir eben auch zusätzlich zu den Liedern noch jede Menge anderem Material da drauf gepackt. Und das hat auch ein bisschen Zeit gebraucht. Dafür muss ich zum Beispiel in die USA reisen und erstmal was erleben. Und um dann den Text schreiben zu können, der auf dem Album auch drauf gelandet ist. Und wir sind, glaube ich, jetzt auch niemand, der total output-orientiert ist. Wir sind ja an dem ganzen Prozess einfach, glaube ich, link sein, Musik machen, sich fortbilden, Text lesen, durch die Welt tingeln, an Demos teilnehmen. Das dauert ja und das fließt da ja auch alles mit ein. Und das kann man nicht so auf Knopfdruck. Dann immer.
Ja, was man vielleicht zur Klarifizierung sagen muss, dass das Album, das man auf Kassette kaufen kann, jetzt gerade nicht, weil die Kassetten alle sind, aber bald wieder kann man das im Kiosk erwerben. Da sind 3 Redebeiträge von uns drauf, beziehungsweise Texte, die wir vorgelesen haben, plus noch ein paar Snippets von anderen klugen Menschen, die was gesagt haben. Und ja, vielleicht ist es noch mal so ein bisschen mehr das Gesamtkunstwerk, das uns ausmacht.
Was sind das für Redebeiträge? Also worum geht's da? Von wem?
Janni hat einen eigenen Text vorgelesen über ihre Erlebnisse an der mexikanisch-amerikanischen Grenze in einem Geflüchtetencamp. Ich habe einen Bericht, der ist bestimmt auch schon ein paar Jahre alt, von streikenden Fastfood-ArbeiterInnen aus Minneapolis vorgelesen. Und Steffen hat?
Ich habe einen Bericht von AnarchistInnen in Chile vorgelesen. Da kam es ja im Herbst 2019 im ganzen Land zu Aufständen und Demos. Und dieser Bericht spiegelt sozusagen die Situation im Spätherbst 2019 in Chile wieder und geht eben auf Forderungen der Bewegung ein und stellt gleichzeitig auch Ziele bzw. Anforderungen der Bewegung dar.
Ja, Janni und Kathi, ihr wart ja auch länger in Nordamerika, richtig? Oder aus Forschungsgründen? Und wenn ich es jetzt schon richtig durchgehört habe, also eigentlich wäre das auch eine Frage von mir sowieso gewesen, inwiefern euch diese Zeit dann auch nochmal beeinflusst hat oder ihr von da auch dann, auch wenn es jetzt beruflich oder wissenschaftlich motiviert war, da hinzufahren, inwiefern es euch dann doch immer wieder künstlerisch einholt, so eine Reise?
Also ich glaube, bei mir eher inhaltlich, bei Kathi gleich, ist das ein bisschen anders. Bei mir ist es tatsächlich eben so gewesen, das war jetzt das zweite Mal in meinem Leben, dass ich in so einem informellen Flüchtlingslager stand. Und das ist einfach so krass gewesen, dass ich tatsächlich auch in meiner anderen Band mit Lobster drei Lieder hintereinander nur über Grenzen und wie gemein Grenzen sind, schreiben musste, irgendwie, um das so rauszulassen, weil ich das so, ich möchte das die ganze Zeit eigentlich in die Welt rausschreien, weil das einfach so unfassbar grausam ist, was da Menschen angetan wird. Also einfach, dass diese Menschen so wie Abfall irgendwie an der Grenze hängen bleiben, wie so durch so einen Zaun und dann bleiben die da drin hängen und dann kommen die Ratten und dann kommen die Krankheiten und dann kommen die Weißen, die Essen bringen und das ist alles so unerträglich einfach gewesen. Obwohl das natürlich auch total emanzipatorisch hochgradig interessant war, weil die Leute angefangen haben, tatsächlich in diesem Camp, in dem ich im Oktober 2019 war, in Matamoros, das liegt bei Brownsville, Texas, die haben angefangen, dann die Brücke zu besetzen, die Brücke nach Amerika über den Rio Grande, haben die eben besetzt, tagelang, und haben einfach auch krasse politische Forderungen gestellt und hatten damit auch einen relativen Erfolg, wenn man so will. Das ist total interessant, sich das anzugucken, aber gleichzeitig halt eben auch sehr, sehr prägend. Und dann merke ich das immer, dass das in meine wissenschaftliche, aber eben auch ganz arg in meine musikalische Arbeit sozusagen einfließt, weil das halt einfach so schwer emotional das alles irgendwie ist, so zu bearbeiten. Und ich glaube, das hat für mich schon auch nochmal so eine Motivation irgendwie gebracht, da drüber einfach auch so nachzudenken und zu arbeiten und eben versuchen, da auch so einen Output, so einen kreativen Output irgendwie deswegen zu haben und da einfach weiterzumachen und nicht einfach irgendwie in so eine, sozusagen in so eine unpolitische oder so Ecke abzudriften, sondern gezielt zu sagen, und ich möchte politische Musik machen. Das war für mich, glaube ich, sehr ausschlaggebend.
Ja. Ich glaube, ich habe quasi, ich forsche jetzt so afroamerikanischer Literatur der 1930er und das ist sehr, ich habe sehr viel Zeit in Archiven und mit Geschichte verbracht und habe mir auch ja viele geschichtliche Orte und sowas angeguckt, aber irgendwie, und ich komme natürlich aber trotzdem auch als Musikerin in die USA und habe da mit Freude beobachtet, was für, ja, wie lebendig da die Musikszene ist an allen möglichen Orten. Also das ist, war für mich auch nochmal schön, das zu sehen, dass, ja, dass Musik im Allgemeinen, aber auch Folkmusik im Speziellen einfach dort nicht so eine Sache ist, die halt irgendwie was ist, was historisch ist oder was vorbei ist. So. Das Historische ist sehr viel, also einfach diese alte Musik ist sehr viel präsenter und wird sehr viel mehr gewertschätzt, auch quasi so als Ausdrucksform, als politische Ausdrucksform als Ausdrucksform der einfachen Leute, die eben das als Kunstform haben. Und ich glaube, was Vergleichbares gibt es in Deutschland eigentlich nicht. Und ich glaube auch, keine Ahnung, ich kenne mich nicht so gut mit den Musikkulturen von anderen Ländern aus, aber ich würde sagen, in den USA ist das schon auf irgendeine Art was Einzigartiges, wie diese Folkmusik und alles, was daraus entstanden ist. Dass es das gibt. Und ja, das hat mich selber auch nochmal motiviert, mich wieder ernsthaft damit zu beschäftigen, weil da habe ich das Gefühl, dafür ist hierzulande nicht so viel Platz, außer man erkämpft sich das. Also ich habe das sehr oft erlebt, dass auch irgendwie das so belächelt wird oder als exotisch dargestellt wird oder auch so.
Meinst du jetzt die Art der Musik,
die wir machen.
Die ihr macht, also ja. So ein bisschen dieses
ja, dass die Leute das so Country nennen und ja.
Aber das liegt ja nur am Banjo, oder?
Das ist und am Waschbrett vielleicht auch.
Naja, Mundharmonika, aber das ist ja, ja. Schon wieder, also das geht ja in die seriöse Bob Dylan-Richtung wieder.
Vielleicht, ja.
Ja, einfach auch diese DIY-Nummer, also dass wir halt akustische Mucke machen, dass wir halt auch nicht Perfektionisten das machen, sondern dass das so eine Art so ein bisschen roh ist und auch Fehler drin vorkommen und dass es auch gar nicht darum geht, irgendwie besonders perfekt, also ein perfektes sozusagen Bild so auf die Bühne zu bringen, sondern einfach Spaß am Prozess zu haben und sich auch irgendwie einfach füreinander Musik zu machen und nicht nur also miteinander, füreinander Musik zu machen und anstatt irgendwie nur so was wie so einen Vorspielabend oder so, wo dann die Eltern kommen und die Kinder führen irgendwas vor, sondern dass wir da so ein bisschen einen anderen Anspruch auch reinbringen. Ich glaube, das ist so Folk oder Anti-Folk-Musik, dass man halt versucht, das so zugänglich zu gestalten für alle. Aber tatsächlich finde ich auch in den USA, das finde ich so super spannend, was ich so in Austin mitgekriegt habe, in Texas, was ja auch eine Musikhauptstadt ist. Dort ist Musik zum Beispiel was super Unkommerzielles. Also sicherlich ist es total kommerziell ausgeschlachtet, aber dort gibt's so jedes Wochenende irgendein kostenloses Musikfestival umsonst und draußen. Und es ist völlig klar und da kommen dann alle hin. Und es ist dann nicht mal so, dass dann irgendwie an den Ecken die Leute stehen und irgendwie unprofessionell Musik machen, sondern dass da wirklich Technik aufgefahren wird, um gute Musik einfach an die Leute zu bringen. Das war super spannend zu sehen, dass das, obwohl jetzt Texas wahrscheinlich in unseren Köpfen einen anderen Ruf genießt, dort ein sehr liberales, offenes, durchmischtes, wunderbar kreatives, so ein Straßenvolk irgendwie da aufgelaufen ist und jedes Wochenende da wirklich verschieden die Post abging und überall an jeder Ecke halt kostenlos für alle zugänglich Musik zu haben war. Das in jedem Restaurant auch zum Beispiel gab es eine Bühne. Und da standen dann halt die Leute und haben Löffel geklappert und Banjo geeiert. Oder in dem nächsten war dann halt Jazz oder im übernächsten war halt Rock oder was auch immer halt irgendwie möglich war. Und das fand ich schon auch ziemlich nice. Da dachte ich, das fehlt uns hier definitiv auch so eine unkommerzielle Szene halt.
Ja. Woran liegt es denn, dass das fehlt? Oder was müsste passieren? Ich meine, eigentlich ist es doch, könnte es doch einfach nur ein kleiner Schritt sein, oder? Und jetzt gerade, wo in den Clubs nicht mehr so viel passieren darf, dass man auch rausgeht und die öffentlichen Räume damit ein bisschen mehr belebt.
Ja, ich würde schon sagen, dass es in Freiburg ja teilweise zumindest passiert, aber halt voll wenig.
Ja, ich glaube, da braucht es, einerseits braucht es eine Bewegung von unten, die das einfordert und auch einfach macht. Mhm. Ich denke, die gibt es auch. Allerdings auch wenn quasi, auch wenn diese, ich habe das ein bisschen auch hinter den Kulissen mitbekommen in den USA, weil ich mit einer Frau zu tun hatte, die den Kulturausschuss von einer Stadt geleitet hat. Und die hat, und da gab es einfach ein städtisches Budget, um ständig solche Sachen zu machen, um diese Anlagen dahin zu stellen, und Leute zu bezahlen, die zu betreiben und dann diesen Musikern, meistens lokale Leute, denen auch eine kleine Gage zu zahlen, zum Beispiel, damit sie beim Wochenmarkt 2 Stunden lang spielen oder so. Und keine Ahnung, ob das jetzt ein großer, für mich ist es eigentlich kein großer Geldaufwand, den eine Stadt da zur Verfügung stellen muss, dafür, dass einfach das kulturelle Leben dort und die Lebensqualität sehr viel besser wird und noch ein paar kleinen Musikern ein Auskommen oder zumindest ein Zuverdienst ermöglicht wird. Und das, genau, und ich könnte mir sowas gut vorstellen, dass es in Freiburg funktionieren könnte. Andererseits habe ich mich auch gewundert, dass es, ja, es gab zum Beispiel auch viele Sachen, die dann nachts stattgefunden haben mit Musik und viel, viel Menschenauflauf und Lärm. Und da ist Freiburg ja nicht so begeistert von solchen Sachen.
Nicht die progressivste Stadt,
nee. Ja.
Also ich glaube, nirgendwo gibt es so horrende Strafen für illegale, ich sag das jetzt so, illegale Outdoor, Raves. Und die sind ja auch jetzt gerade im Moment an allem schuld. Also die sind ja die Corona quasi erfunden haben. Und das ist schon auch irgendwie krass, wie gerade das auch attackiert wird. Aber ich glaube, wir übergehen die ganze Zeit. Steffen? Nee.
Ach so, ja. Ich meine, also die Musik, die sozusagen von unten kommt und den öffentlichen Raum belebt oder nur ein wenig belebt, spiegelt ja auch eben so die Gesellschaft ein bisschen wider. Und in den USA hast du ja eine wahnsinnige Tradition an Folk Music, die es in Deutschland nicht so gibt. Und das Pendant, denke ich, dass es dann sozusagen an einfach sozusagen Mucke von unten gibt, wäre ja hier unter anderem halt so dieses Liedermacherzeug. Und ich meine, das findet man ja schon in Freiburg so oft, dass dann oberkörperfreie Typen mit ihrer Gitarre irgendwo rumstehen und darüber singen, wie ihr Gefühlsleben ist. Ja, das ist halt sozusagen, würde ich halt sagen,
klingt
das ist
jetzt
so nicht
eine so leichte Kritik jetzt auch durch.
Ja, ach, Quatsch. Ich finde es halt lame.
Ich auch.
Also ja, es gibt ja sozusagen schon irgendwie so DIY-Musik, aber die finde ich halt jetzt, also gerade hier in Freiburg, jetzt nicht sehr ansprechend.
Und ich glaube, der Unterschied zwischen so Straßenmusik, also Leuten, die sich an die Straße stellen, um dann Musik zu machen, um dann einen Hut aufzustellen und so, das gibt's ja durchaus. Das gibt's ja auch einiges. Es gibt ja dann irgendwie auch so Jugendliche, die irgendwie mit der Geige sich hinstellen und Weihnachtslieder fiedeln. Und das, aber ich glaube, was wir wollen, ist ja so ein bisschen was anderes. Also ich glaube, wir wollen ja zum Beispiel, also eine unkommerzielle Musikszene beleben. Und ich glaube, das ist nochmal parallel zu so Liedermacher, StraßenmusikerInnen Zeug. Also zum Beispiel gab es ja eben dieses so spontane Konzert von uns im Hinterhof zur Album vor 2 Wochen, auch mit allen möglichen Hygieneüberlegungen, Vorsicht und so weiter. Und da sind dann zum Beispiel auch Nachbarn stehen geblieben und haben sich das angehört und fanden das dann irgendwie auch schön. Und es geht nicht darum, dass wir uns in der Innenstadt irgendwie den Passanten sozusagen beim Einkaufen das angenehmer machen wollen, sondern es geht uns darum, einfach auch so eine Kulturszene zu machen, die unkommerziell und zugänglich irgendwie letztendlich auch für alle ist. Und ich würde sagen, gerade die Innenstadt hat ja durchaus in Freiburg auch durch den neuen VD vielleicht auch ein bisschen einen anderen Anstrich bekommen und ist nicht mehr so zugänglich für zum Beispiel Menschen, die kein Obdach haben oder Menschen, die betteln möchten oder müssen. Und ich glaube, dass die Innenstadt da schon sehr, sehr überfrachtet ist und wir wollen, glaube ich, auch so ein bisschen andere Räume auch erschließen. Deswegen gab es ja auch dieses Konzert am Fauler Parkplatz und so weiter. Es geht da schon um so ein Umdenken in der Kultur auch. Also ich denke, dass es da wichtig ist, irgendwie auch drüber nachzudenken, wie man Räume vielleicht auch durch so unkommerzielle Musikveranstaltungen auch erschließen kann, andersrum und zugänglich machen kann für Leute. Das ist, glaube ich, auch uns ganz wichtig.
Plant ihr in nächster Zukunft nochmal irgendwas in dieser Art? Kann man sowas planen?
Ja, man muss sogar.
Ja, wir nennen das dann immer spontan, aber eigentlich sind da sehr viele kleine Treffen und WhatsApp-Nachrichten und was auch immer natürlich vorangegangen.
Und viele andere Leute sind da auch beteiligt im Hintergrund, die das alles möglich machen.
Ja, mit den Bad Roses wahrscheinlich eher nicht. Da muss die kleine Gürtelrose muss da erstmal jetzt...
Gürtelröschen muss geboren werden.
Genau.
Und dann muss man halt, also bis jetzt ist es so, das ist vielleicht ganz witzig, die stärkste Bewegung im Bauch spüre ich bei Trompetenmusik. Und wenn ich selber Musik mache, ist da eigentlich immer relative Stille. Also ich glaube, es ist entweder fasziniert oder furchtbar genervt. Kann man jetzt noch nicht so richtig interpretieren. Aber ich fände das schön, wenn wir das auf jeden Fall nächstes Frühjahr wieder versuchen.
Ja.
Unbedingt.
Ja. Und vor allen Dingen, wir haben ja jetzt dann auch Lust, vielleicht noch ein bisschen eben unsere neueren Lieder noch aufzupolieren und auch mal vielleicht vorzuführen. Und wir werden ja vielleicht auch noch ein bisschen mit Corona zu tun haben. Und dann brauchen wir, glaube ich, auch solche Veranstaltungen, um uns alle bei der Stange zu halten. Also ich meine, nicht nur das Publikum, sondern tatsächlich auch uns selber. Weil also als MusikerInnen braucht man ja tatsächlich auch selber einen Output, sonst wird man ja unglücklich.
Ja. Und von Seafood-Shows kann ich gerade nichts Konkretes sagen oder verraten, aber es ist auf jeden Fall...
There's always something cooking.
Ja, something is cooking. Und zumindest bevor es kalt wird, wird noch etwas passieren. Und ich glaube auch, wenn es schon kalt ist, werden wir eine Lösung finden, weiterhin Musik stattfinden zu lassen. Aber natürlich seltener, als wir das sonst machen würden, weil es einfach ein bisschen mehr Aufwand ist und ein bisschen mehr Risiko. Ja.
Aber wir bleiben dran.
Schön. Ja, dann freuen wir uns auf whatever. Aber das klingt jetzt vielversprechend, bevor es kalt wird. Das klingt ja nach vor November.
Ja, Klimawandel sei Dank, das geht noch.
Es wird ja gar nicht mehr kalt. Haltet uns auf dem Laufenden, bitte.
Na klar.
Ja, erstmal vielen Dank, Steffen, Kathi und Jani. Bis hierhin. Gerne. Wir könnten noch ewig quatschen. Wir haben jetzt gar nicht so viel Songs vertieft, aber genau, wir spielen die trotzdem in der Sendung. Dann können die Leute selber sich eine Meinung bilden.
Mhm. Cool.
Vielen Dank, dass ihr da wart.
Ja, vielen Dank.
Danke.
Und viel Spaß mit What Would Eisler Do?
Ja, und werdet Gewerkschaftsmitglied.
Werdet Gewerkschaftsmitglied.